danke sehr an euch als FCG und auch an dich, Lars, dass ich hier sein darf. Danke für den Privileg, hier zu sein und einfach mal dabei zu sein und ein bisschen was zu erzählen von was wir machen. Ich bin die Anna-Marie Mazzoni aus der Christus für alle Gemeinde. Und ich weiß nicht, vielleicht hört ihr schon an meinem Akzent, ich bin nicht gebürtig Deutsche. Ich bin eigentlich ursprünglich aus USA. Ich bin in Seattle geboren, das ist auf der Nordwestküste, so ganz oben links, ungefähr 3 Stunden südlich von Kanada. Also da, wo es viele Berge und Meer und Verschiedenes ist und wo es regnet sehr oft und ziemlich kalt ist. Also kein Problem. Ein bisschen ähnlich eigentlich wie hier in Bielefeld. Also hier regnet es auch so oft, nur halt ich vermisse manchmal die Berge und das Meer. Aber daher komme ich ursprünglich und bin jetzt seit 10 Jahren in Deutschland. Ein Jahr habe ich in Frankfurt gelebt und jetzt 9 Jahre hier in Bielefeld in der Zusammenarbeit mit der Christus für alle Gemeinde. Ich bin ausgesandt von Foursquare, das ist mein Gemeindeverband, und von Foursquare USA hier nach Deutschland, um mit Foursquare Gemeinden und zu arbeiten und das Evangelium weiterzubringen, Gemeinden zu gründen, einfach generell zu dienen als Missionare hier in Deutschland. Und ich freue mich dann auch wirklich ein gutes Zuhause mit euch und dieses Einleib Christi Familie zusammen zu haben. Ich möchte euch einfach mal herzlich danken von mir aus. So ein bisschen was zu mir. Genau, ich habe mitgebracht eine Botschaft, die ehrlich gesagt mich bewegt in letzter Zeit ziemlich viel. Und ich weiß nicht, ob wir dann den PowerPoint schon anmachen können. Ich habe es den Titel gegeben, die Gemeinde Jesu, Gottes Strategie, verlorenen Menschen zu begegnen. Ich finde das sehr interessant, wie wir ähnlich so hier gespielt haben an der Tüte, so oft. Es gibt eine ganze Welt, es gibt so viele Menschen, so viele Szene, wo Leute verloren sind. Sie kennen Jesus noch nicht. Vielleicht sind sie gar nicht in so einem Zustand wie der Tüte. Vielleicht sind sie hoch ausgebildet und sehen ganz normal aus oder vielleicht sogar reich aus. Aber sie sind innerlich genauso verloren. Nur halt die Leute in der Tüte, ihre Probleme, ihre Verlorenheit sozusagen ist viel mehr sichtbar. Aber wir alle sind ohne Jesus verloren. Für alle. Keiner ist besser als der andere. Und deswegen ist die Botschaft, wir bringen auch an der Tüte, was Petrus so gut in den Anspiel gegeben hat, du bist wertvoll. Du bist wertvoll. Und oft die Leute an der Tüte, die kommen zu uns und sie fragen, wieso macht ihr das? Wieso kommt ihr Regen und Schnee und egal, aber ihr seid jede Woche da. Wieso macht ihr das? Und anstatt zu sagen, ja, weißt du, Jesus hat kostenlos alles, also wirklich alles gegeben für dich, und dass du nicht bezahlen musstest, dann wollen wir hier irgendwas essen, kostenlos geben. Anstatt ein bisschen creepy Christian, nenne ich das, so, anstatt sowas zu sagen, dann sagen wir, weil du es wert bist. Das ist die Wahrheit. Sie sind es wert. Und Jesus hat das bewiesen mit seinem Leben am Kreuz. Er hat bewiesen, sie sind es wert, dass er den Himmel verließ und Menschen, die total verloren sind, begegnen mit seiner Wertschätzung, mit seiner Liebe. Und dann ist er in den Himmel zurückgegangen. Was machen wir jetzt? Er sendet seinen Geist auf die Gemeinde. Er sendet seinen Geist auf die, die an ihn glauben und ihn nachfolgen. Und im Pfingsten ist das Geburt von der Gemeinde. Und was ist das Erste, was passiert? Erfüllt mit dem Heiligen Geist und dann raus auf die Straße, weil sie konnten es nicht in sich mehr halten. Sie sind raus und sie fangen Gott zu loben und sie bringen die Gegenwart Gottes, die sie gerade erleben, raus. Und die Menschen fragen, was ist das? Und dann ist die erste Begegnung mit Jesus in uns, mit Jesus durch die Gemeinde. Die Gemeinde ist Gottes Strategie. Verlorene Menschen nicht nur zu erreichen, nicht nur eine Botschaft zu verkündigen und sie haben es gehört, sondern wirklich zu begegnen. Und das ist, was wir mit der Tüte, unser Herz ist. Deswegen sagen wir oft, wir bringen Gemeinde dort, wo sie keine Gemeinde vielleicht unter sich in einer Gemeinde gehen. Wir wollen Gemeinde leben, sodass sie Jesus begegnen. Und oft das geschieht durch die erste Begegnung mit Gemeinde. Okay, so jetzt ist die Sonntagsschule-Frage. Wer ist Gemeinde? Wir. Okay, heb mal deine Hand. Wer ist Gemeinde? Hey, was das bedeutet? Du und du und du und ich, wir sind Gottes Strategie, verlorene Menschen in Bielefeld zu begegnen, dass sie Jesus begegnen können durch uns. Ist das uns bewusst? Manchmal, das ist mir nicht so bewusst, muss ich zugeben. Und ich rede hier nicht von oben herab, ich habe es besser als euch. Nein, ich möchte euch eigentlich mit meiner Predigt ein bisschen mit hineinnehmen in das, was mich beschäftigt und wo ich noch nicht so weit bin, obwohl ich gerne auf die Straße gehe und obwohl ich gerne mit Menschen reden über Jesus. Aber das heißt nicht, dass ich hier Profi bin. Das heißt nicht, dass ich nie Angst habe davor. Es heißt nie, dass ich weiß alles, was man sagen kann. Ich habe etwas an einige Erfahrungen, ja. Aber es gibt so viele Erfahrungen, wo ich stehe in dem Moment und denke, was soll ich bloß jetzt sagen? Und trotzdem dieses, hey, was beschäftigt mich? Wir sind, du und ich, wir sind Gottes Strategie, dass die verlorenen Menschen in dieser Stadt Jesus begegnen durch uns. Das ist schon heftig. Ich finde es sehr interessant, wenn wir denken an Gemeinde oder Gemeindestrukturen. Meine erste Gedanke ist den Gottesdienst. Wie wir hier hineinkommen, wir haben eine schöne Musik und Lobpreiszeit, vielleicht ein paar Ansagen, vielleicht sogar ein Anspiel, irgendwas Lustiges, wir lachen zusammen. Eine von unseren Reihen, den wir kennen, stellt sich als anders dar und so weiter und so weiter. Und dann haben wir eine Predigt, irgendwas mit der Bibel und dann klatschen wir alle und haben Kaffee und Tee, vielleicht Gemeinschaft und dann gehen wir nach Hause. Aber das ist ein Teil, das ist nur ein Programm, ein Teil von Gemeinde. Es ist Gemeinschaft. Es ist vielleicht auch den Hausgruppen oder kleinen Gruppen, wo wir einander stärken, füreinander beten, sodass wir wachsen können. Aber ein ganz wichtiger Teil von Gemeinde ist es wichtig, dass wir nicht vergessen. Wir sind Gemeinde, weil wir sind von Gott beauftragt, verlorene Menschen mit Jesus zu begegnen. Können wir an den nächsten Slide sehen. Das ist ein Zitat von einem Freund von mir, der heißt Volker Heidelbach. Der ist ein Foursquare-Pastor in Bochum. Und in der Corona-Zeit, wenn nichts ging mit Programm und alle Gemeinden waren zu und er auch in Bochum konnten sie nicht treffen und so weiter. Und er dachte, Mann, was machen wir? Und aus dieser Zeit, nach den 2 Jahren, als wir wieder mal getroffen haben, und einfach mal gequatscht haben, was haben wir gelernt aus Corona? Was haben wir gemerkt, dass Gott uns beibringt, trotz all die Schwierigkeiten, was Corona gebracht hat? Und er hat dieses gesagt. Ich habe aufgehört, Gemeinde zu bauen. Stattdessen investiere ich mich, Menschen zu begegnen. Denn Gott baut seine Gemeinde. Mein Auftrag ist, sie zu begegnen und sie zu lieben. In Jesu Namen. Und das hat mich richtig getroffen. Und ich habe, das weiß ich, jeder von uns würde sagen, ja, das klingt gut, das klingt wie Wahrheit. Ja, ja, das ist cool, gut, ich nütze das irgendwo anders. Aber nicht nur, das bewegt mich schon, das ist schon über ein Jahr, dass ich das gehört habe. Und es geht mehr und mehr vom Kopf zum Herz. Und da braucht man das wirklich, dass es in Herzen kommt. Weil da, was aus dem Herzen ist, da werden wir das leben. Und das ist dieses Prozess, möchte ich euch ein bisschen mit reinnehmen. Was bedeutet es, nicht an Gemeindestrukturen, so Gemeinde zu denken, hey, ich muss hier Gebet machen, ich muss für das und sorgen und ich muss, wie läuft denn Gottesdienst oder sowas. Nicht diese Struktur, sage ich mal so, zu bauen. Es ist wichtig, es gehört dazu. Ich meine nicht, dass wir das alles aufhören sollen. Aber mein Fokus, wo ist mein Fokus? Ist es, eine Struktur aufzubauen? Ist es, einen Gottesdienst aufzubauen? Ist es sogar für Leute zu beten, damit das und das und das passiert? Oder ist es, Menschen zu begegnen? Ist es, diese Auftrag, den wir haben, Gemeinde zu sein, damit sie in Begegnung, in Berührung kommen mit Jesus Christus. Denn wenn ich das verpasse, ich kann so viel auf diese Tun-Ebene kommen, dass ich verpasse, warum es wirklich geht. Und das sind die Menschen, die auf Gottes Herz sind. Und da kommen wir zu dem nächsten Slide, eigentlich mein Punkt. Was ich mitgeben möchte, ist, wenn wir mit Gottes Herz Menschen sehen, fließt das Evangelium durch uns. Es ist dann keine harte Arbeit, keiner Bemühen, keiner Streben, kein dies oder das, sondern wir sind Zeugen von Jesus. Wenn wir mit Gottes Herz Menschen sehen, und damit meine ich tatsächlich, ich bin nah bei Gott und ich erfülle mich vielleicht auch im Gottesdienst oder in kleinen Gruppen, in meiner Bibellesezeit, in meiner Zeit mit Gott, ich bin erfüllt. Aber ich bin auch unter Menschen, ich bin auch in dieser Welt, ich bin seine Hände und Füße, ihr seid seine Hände und Füße. Er ist in den Himmel, aber sein Herz ist noch hier. Er ist der Kopf seiner Gemeinde, wir sind sein Leib, seine Hände und Füße jetzt. So, wir sind hier in der Welt und wir brauchen Menschen zu sehen und nicht einfach vorbeilaufen. Wir brauchen Menschen wahrzunehmen. Mit seinem Herzen, je näher wir sind an seinem Herz, je mehr sein Herz uns erfüllt. Und wir werden Menschen sehen mit seinem Herz. Und dann geschieht, was geschah bei Jesus oder bei den Aposteln oder bei den Leuten, die wir lesen in Apostelgeschichte. Dann, sein Herz erfüllt uns und es bewegt uns. Da wie Jesus, der sah Jerusalem, die Verlorenen, und er weinte, er war so bewegt von seinem Mitgefühl, von seinem Vaterherz, der Herz des Vaters vor die Verlorene, dass er irgendwann anfing zu weinen und zu beten. Oder er lief vorbei, einfach unterwegs, wie er war, und hat seine Agenda. Und da kam aus der Stadt eine Trauerprozession mit einer Witwe und ihr einzigen Sohn gerade gestorben, die ganze Stadt, alle trauern. Und er hat eine Menge von Nachfolgern hinter sich. Und eine Menge von der Trauerprozession kommt und die stoßen quasi aufeinander bei der Ausgang von dieser Stadt. Und sie kommen und tschack. Und anstatt zu sagen, hey Leute, wir hier haben etwas Wichtiges, komm, gib uns Platz und dann könnt ihr vorbei, hat er nicht gemacht. Hatte aber auch nicht einfach, okay, wir warten, wir sind respektvoll und wir lassen die vorbei, oh armes Ding, ja, tröste sie. So. Nein, er hat die Frau gesehen und wahrgenommen und sein Mitgefühl, sein Vaterherz, das Herz Gottes stieg in ihn hinauf. Und obwohl es total gegen das Sozialstruktur damals, er stoppt den Prozession. Und er kommt und er sagt zu der Frau, zu der Witwe, weine nicht. Gott sieht dich sozusagen. Ich sage das in meine eigenen Worte. Und sie guckt ihn an und sagt, hä? Wie? Mein Sohn ist gestorben, ich habe jetzt nichts, ich habe keinen Mann, keinen Sohn, keine Hilfe. Was soll ich tun? Ich bin ein Niemand jetzt. Ich bin quasi auf die Straße geliefert. Wer ist denn Gott für mich? Und er kommt. Und dann geht er und tut etwas total untraditionell und man darf das nicht, weil laut das Gesetz, einen toten Körper zu berühren oder irgendwas, was ein toten Körper getragen hat, würde dich unrein machen, laut dem jüdischen Gesetz. Er berührt das Ding an. Weil nichts Unreines kann ihn unrein machen, sondern er macht rein. Und er sagt, Junge, steh auf. Und Auferstehung passiert. Er macht eine Auferweckung, ein Wunder und alles im Krass. Aber was fing an zu fließen, was setzte frei diese Wunderkräfte, was setzte frei diesen Trost? Er hat Menschen gesehen mit Gottes Herz und war bewegt, sie zu begegnen. Das ist schlicht gesagt Evangelisation. Es ist nicht hier, ich habe die vier Punkte von was so von das Evangelium zu weiterzugeben, sondern es ist ein Geschehen. Es ist Gottes Herz in uns, die den Menschen, verlorenen Menschen begegnen und einfach weitergeben. Und das fließt. Und dann ist es nicht, was sage ich? Sage ich das Richtige? Ich habe keine Ahnung, die sind ein Fremde, ich weiß nicht, was ich sagen. Was ist, wenn sie mich ablehnen? alle diese Ängste und diese Gefühle und sowas sind normal. Ich habe die auch. Und sogar Reinhard Bonnke, der vielleicht bekannteste Prediger oder Evangelist in unserer Zeit und unserem Jahrhundert, hat auch gesagt, Mensch, ich fühle wie ein Null. Er hat davon gesprochen, er in sich hatte auch diese Ängste. Aber dann kam Gott und er war, Gott, du bist an meiner Seite. Und zusammen machen wir das und dann begegnen wir den Menschen. Es ist genau so, wenn wir das Herz Gottes haben und wir sehen den Menschen mit seinem Herzen, dann fängt Dinge an zu fließen. Und es kommt natürlich, es ist keine Arbeit oder Streben aus uns. Und dann geschehen Sachen. Weil das, diese Liebe Gottes setzt frei. Die Gaben und die Wunder und die Kräfte und sowas ist alles von seiner Liebe. Wenn wir mit Gottes Herz Menschen sehen, fließt das Evangelium, das ganze Evangelium, fließt Jesus Christus, seine Lehre, alles, was er fängt an zu fließen und es berührt uns. Ich möchte kurz eintauchen in eine Geschichte. Um Zeit zu sparen, werde ich nicht die ganze Geschichte lesen, aber in der Bibel aus Apostelgeschichte, eigentlich ist es 2 Kapitel, die ganze Kapitel 3 und die ganze Kapitel 4. Ihr könnt später zu Hause lesen, aber ich habe ein paar einfach Versen, die ich da rausgepickt habe in dem PowerPoint, aber ich möchte kurz die ganze Geschichte ein bisschen schildern. Und da ist die Geschichte, wo nach der Pfingsten, nach der Heilige Geist auf die Gemeinde kam, die fangen an, die ganzen Gläubigen, die waren damals 3000 plus, die fingen an, ein bisschen in Routine zu kommen. Und eine dieser Routine war, dass sie immer wieder in den Tempel gingen, für Gebet, zu lehren, Zeit so in der Gemeinschaft und Gesellschaft zu haben und dann auch in den Häusern und untereinander und so weiter. Und Petrus und Johannes sind auf dem Weg in den Tempel für ein Gebetstreffen. Und wie gewöhnlich, sie gehen durch ein bestimmtes Tor oder Eingang und es war normal, dass da saß ein gelähmter Mann, der von Geburt gelähmt war. Er wurde geboren mit irgendwelchen Problemen, dass er nicht laufen konnte. Und er saß da und jeden Tag haben Leute ihn dahin gebracht. Das war quasi sein Job, zu betteln. Er konnte nicht, so hat er davon auch gelebt und scheinbar eine lange Zeit, jahrelang gelebt. Und sie wahrscheinlich haben ihn 1000-mal gesehen, auf ihren Weg da zum Beten und sowas in den Tempel. Aber an diesem Tag geschah was anderes. Dann können wir mal sehen in den nächsten Slide. Da er bettelt, sie kommen vorbei und auf einmal da blickte ihn Petrus zusammen mit Johannes an und sprach, sieh uns an. Ich stelle mir das vor, die laufen vorbei, sie hören sein Betteln wie immer für jeden Tag, aber auf einmal geschieht etwas und sie stoppen, sie nehmen einen Moment. Was ist anders? Sie haben den Heiligen Geist in sich und sie haben so, die sehen ihn, die nehmen ihn wahr. Und dann gucken sie einander an und dann gucken sie ihn an und sagen, sieh uns an. Und hier ist der Moment, wo sie anfangen, sie zu sehen mit Gottes Herz. Gott, was willst du diesen Mann tun? Es hätte sein können, sie sitzen daneben und sagen, wie geht's dir? Ist alles wie läuft es bei dir? Wie kann ich mit dir zusammen beten? Vielleicht, du kommst nicht rein, vielleicht beten wir hier draußen mit dir, dass du nicht alleine bist. Das hätte Gottes Herz sein können. Hätte genauso sein können, komm, wir nehmen dich mit, wir gehen nach Hause, dass du mit uns isst. Hätte genauso, alles könnte so sein. In diesem Moment, Gottes Herz war, den Mensch zu heilen. Und er sagt, sieh uns an, Gott, wie siehst du den Mensch? Was möchtest du tun? Und bam, füllte Glauben den Petrus auf und er sagte, okay, und der nächste Slide. Da sprach Petrus, Silber und Gold habe ich nicht, was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand, richtete ihn auf und da wurde sogleich seine Füße, seine Knöchel fest und er sprang auf und konnte stehen, lief umher und trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprach und lobte Gott. Also krasse Wunder geschieht und der Mann so, ich soll aufstehen, ich kann nicht aufstehen, doch, so, hebt den Mann auf, ist bewegt, weil er den gesehen hat mit Glauben, mit Gottes Herz Die gehen in den Tempel erst, wuh, Halleluja, und springen und viel Aufmerksamkeit. Da fängt Petrus an und merkt, hier sind eine Menge von Leuten, die jetzt gerade unruhig sind wegen der. Also, und anstatt zu sagen, hey Leute, sei ruhig, wir beten hier, er sah den Menschen und nimmt die wahr. Verloren. Gott, was willst du? Hey Leute, denkt nicht, dass wir es sind, die hier den Mensch geheilt hat. Wer sind wir? Wir sind niemand größer oder besser als ihr. Und er fängt an zu predigen und erklärt, Jesus Christus hat den geheilt. Und dann sagte er, kannst mal sehen, in den nächsten Vers, im nächsten Slide, er sagte er, nachdem die Pharisäer kommen, die sagen, hey, was macht ihr, ihr König, predigen hier, ihr seid nicht die richtige Prediger und ihr predigt hier in diesem Namen von Jesus und wir mögen das nicht. Und sie kommen vor Gericht und dann sagt Petrus, sei, hey, wenn ihr uns hier verhört, weil wir hier eine gute Tat getan haben, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi, des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass diese durch ihn gesund für euch steht. Also er gibt Zeugnis. Er steht vor Gericht und er nimmt wahr die Menschen, die ihn gerade anklagen. Gott, was willst du hier machen? Und mit Gottes Herz, er sieht auch da verlorene Menschen. Und auch da gibt er Zeugnis. Es fließt, es kommt. Ja, ja, Petrus war immer so. Alles, was in seine Gedanken kam, er fließt einfach mal sagt, oder? Aber Johannes war auch da. Und es geschieht immer wieder, wenn in der Geschichte von Apostelgeschichte, immer wieder es fließt. Und dann sagt er, es ist in keinem anderen Errettung, denn es ist in kein anderer Name unter den Himmel der Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden. Sie würden dann bedroht, du sollst aufhören jetzt zu predigen, du darfst das gar nicht, sonst werden wir dich verhaften, werden wir dich so vielleicht sogar kreuzigen. Und dann gehen sie nach Hause zu den anderen Gläubigen und sagen, hey, hier ist jetzt das Gesetz von oben gegeben, wir dürfen nicht mehr. Was machen wir damit? Und da lesen wir, was Petrus und Johannes antworteten erstmal den Pharisäern und sagte ihnen, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört habt. Und dann weiter, sie gehen zurück, sie sind freigelassen, gehen zurück und sie reden mit den ganzen Leuten und die fangen an, einmütig zu beten und sagen, nun Herr, sieh ihre Drohungen an, verleihe deinen Knechten Gnade, dass wir nicht verletzt werden oder dass sie es nicht tun. Nein, sie haben gar nicht den Fokus auf, was kommen könnte. Sie sagen, verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung. Also tu es nochmal, Herr. Was gerade geschehen ist, tu es nochmal und tu es noch mehr. So dass dein Wort kommt raus und das verlorene Menschen gerettet wird. Na, ausstreckst deine Hand zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und Gott antwortete, als sie gebetet hatte, erbebte die Städte, da kann ich mir echt so vorstellen, wo sie versammelt waren und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit, trotz die Bedrohungen und das unangenehme Sachen und die ganze Sachen. So, was lernen wir? Was lernen wir aus der Apostelgeschichte? Nicht nur diese Geschichte, aber dieses Muster wird wiederholt und wiederholt durch die Apostelgeschichte, durch unsere Kirchengeschichte, durch die Jahrzehnte und Jahrhunderte können wir das immer wieder sehen. Menschen, die mit Gottes Herz erfüllt sind und Menschen anfangen wahrzunehmen und sie zu begegnen, da kommt auch Widerstand. Aber die sind so mit dem Fokus, nicht was sie aufbauen, sondern den Menschen zu begegnen. Sie sind bewegt und es fließt. Ich denke manchmal, ich weiß nicht wie ihr, manchmal stelle ich die Frage, was hatten die Leute damals, was sie so, ja, dass diese Dinge so freigesetzt hat, dass so viele krasse Wunder geschehen sind oder dass sie so stark und mutig und freimutig gepredigt haben, trotz allem. Was hatten sie damals? Und man könnte sehr viele dazu sagen. Aber ich möchte nur zwei Dinge, die ich in letzter Zeit, wenn ich durch die Apostelgeschichte lese und was mich bewegt in dieses Gedanken von Menschen begegnen und Menschen zu sehen. zwei Mindsets oder Mentalitäten, Einstellungen, die ich sehe, sie haben, die ich nicht so stark geprägt habe. Und vielleicht nicht nur ich, vielleicht wie in der westlichen Kultur in Gemeinden, aber die ich rede erstmal von mir, weil ich bin nicht hier, um irgendwas zu zeigen, sondern ich bin hier einfach so, komm, lass uns gemeinsam das für jeden für sich ein bisschen prüfen. So, was hatten Sie da? Nächstes Slide, bitte. Entschuldigung. Ich sehe zwei Dinge. Die haben eine Wichtigkeit, dass Menschen Jesus begegnen, weil sie sonst verloren und ohne Erlösung sind. Sie hatten eine Verständnis. Die Menschen sind verloren. Sie haben das wirklich gesehen. Und deren Fokus war nicht, oh nein, die Menschen sind verloren und es sind so viele. Wie sollen wir 12 die ganze Welt hier retten? Wie Jesus sagt, er geht in der ganze Welt und verkündet mein Evangelium und macht alle zu Jünger. Und sie sagt, wie sollen wir die ganze Menschenmenge hier retten? Fühlt ihr das vielleicht auch manchmal wie ich, wenn ich denke an die 330 plus 1000 in Bielefeld? Ich denke, wie sollen wir alle wirklich retten? Wie sollen wir das tun? Wie sollen wir das hinkriegen? Ich kann predigen, bis ich blau bin, aber wie geschieht das? Manchmal ist das überfordernd. Aber ihr Fokus war nicht auf, wie viele sind verloren. Ihr Fokus war, Jesus rettet. Ich habe gesehen, er hat mir gesagt, er ist gekommen, um zu suchen und zu retten die Verlorenen. Er sagte, hey, komm und iss von meinem Fleisch und meinem Blut, denn der Vater hat mir diesen Auftrag gegeben. Niemand, ich soll niemand verlieren, den er mir gibt. Ich gebe mein Leben, ich gebe alles hin, dass ihr gerettet werden könnt. Also Jesus hat einfach immer gesagt und immer davon selber gezeigt und gelebt, er ist da und er überwindet die Sünde und den Tod mit seiner Auferstehung. Sie haben das erlebt und gesehen und deren Fokus war, egal wie verloren du bist, Jesus rettet. Und das war deren Fokus und das erfüllte sie mit Glauben und sagte, die ganze Stadt ist verloren, ist egal, Jesus rettet. Und wir werden sagen und sie müssen es hören und wir werden da rausgehen und wir werden das weitergeben, denn Jesus rettet und es ist sein Wunsch, sein Herz, das zu tun. Und wir machen mit. Also sie hatten diese Wichtigkeit und dafür brauchten die auch erst wirklich zu erkennen, die Menschen sind verloren. Denn wenn ich nicht weiß, hey, da draußen gehen Menschen verloren in der Hölle, das Opfer und den Sieg von seiner Auferstehung, irgendwie verliert die Kräfte und die Bedeutung. Denn er ist gekommen, er hat es getan, um Verlorene zu retten, zu suchen und zu retten. Also ich bete sehr oft, hilf mir Gott, die Menschen zu sehen, wie du sie siehst, wie sie verloren sind, aber mit diesem Blick, deinem Herzen ist sie zu retten, dass ich erfüllt werde mit diesem Glauben, sie anzusprechen oder sie zu begegnen oder zu helfen, dass sie in Berührung kommen mit Jesus. Und das Zweite ist, Leiden um Christi Willen war eine Ehre und es gehört zur Nachfolge Christi. Das, denke ich, ist etwas, was ich und keiner von uns wirklich hören will. Keiner von uns wird sagen, oh ja, ich will leiden für Jesus. Aber wir wissen, es gibt verfolgte Christen um die Welt. Wir wissen, dass es in meisten Ländern tatsächlich so ist, dass wenn du glaubst an Jesus Christus, es konnte ein Todesurteil sein. Aber hier in Deutschland, in unsere schöne und dankbar für Freiheit Land, ist es nicht so präsent. Und ich sage nicht, wir müssen hier nach Leiden suchen. Das brauchen wir nicht. Leiden kommt so, wie es kommt. Aber dass wir keine Angst davor haben. Denn wenn ich Angst habe, hey, der könnte irgendwas doof über mich aussagen oder den könnte mich ablehnen oder was wir vielleicht hier mehr erleben, dann habe ich mehr der Fokus auf den Angst und nicht auf Gottes Herz, den Verlorenen zu erreichen, nicht dieses Jesus rettet. Paulus sagte sogar in 1. Korinther, ey, wir werden nur mit vielen Bedrängnissen in den Reich Gottes kommen. Also es war komplett normal. Erwarte das. Dankeschön. Weiß ich nicht, ob ich das wirklich will. Trotzdem. Okay, jetzt komme ich zum Schluss. sehr, sehr cool. Das ist vielleicht einfach mal so interessant, diese zwei Fragen. Hey, ist vielleicht meine, dass ich so vorbeigehe an den Menschen, dieses Fokus nicht so haben auf den Menschen und auch meine Angst vor Leid, sind das vielleicht zwei Hindernisse, dass ich nicht erlebe, was sie da in der Apostelgeschichte erlebt haben? Es ist nur eine Frage, ich werf das raus. Geh mal und rede mit Jesus darüber, schau mal, was er euch sagt. Aber Anwendung möchte ich kommen. Wie können wir wachsen darin, mit Gottes Herz Menschen zu begegnen? Und ganz, ganz, ganz praktisch. Was ich versuche zu tun, und ich sage nicht, dass ich hier bin ein Profi und ich weiß jetzt, mach das und hier sind 5 Schritte und du wirst besser, sondern das sind Prinzipien, die ich gerne mitteilen möchte, was ich erlebe gerade und wo wir vielleicht gemeinsam wachsen können. Erstens, still sein vor Gott im Gebet und sein Herz zu hören. Oft, wir kommen im Gebet mit unserer Fürbitteliste oder mit das, was uns gerade beschäftigt. Und wir können auch für andere Menschen beten. Aber wir nehmen nicht Zeit, um einfach still zu sein und von ihm zuzuhören. Und manchmal stehe ich da und ich denke, okay Gott, ich bin erstmal hier in deiner Gegenwart. Du bist da. Vater, du liebst mich. Ich bedanke, liebtes Kind, Jesus Christus, du bist hier bei mir. Und einfach bewusst wahrnehmen, wenn ich im Gebet gehe, ich bin vor Gott. Und dann, was hast du auf dem Herzen? Was sind deine Gebetsanliegen, Gott? Ich habe das heute im Lobpreis gemacht, hier. Und ich habe gesehen, wie er mit seinem Vater Gesicht so den Eindruck gehabt, er schaut auf uns in diese Menge an. Und er hat gelächelt und er war richtig stolz und er freute sich über seine Kinder. Und auch, da war ein Teil, wo er sagte, und ich habe auch Sorgen um einiges, was da los ist. Und möchte da hineinkommen, möchte da bewegen, möchte Dinge zurechtmachen, möchte Dinge trösten, möchte helfen, sowas. Da habe ich das erfüllte mein Herz und da habe ich angefangen, ganz fließend und natürlich dann zu beten. Herr, dein Wille geschehe. Da, wo Trauer ist, da soll dein Trost kommen und so weiter und so weiter. Und wenn wir diese Stille vor ihm sein, dann empfangen wir sein Herz und es setzt frei. Auch dann im Gebet für Leute. Sein Reich komme, sein Wille geschehe. Das zweite ist regelmäßig beten für Bekannten, die nicht glauben. Am Ausgangspunkt da, in den Infopunkt da, habe ich einiges von Lesezeichen da ausgelegt. Ihr könnt gerne die mitnehmen nach Hause und selber nehmen. Aber in diese Lesezeichen ist einfach mal eine Hilfe. Wie kann ich anfangen, für Leute zu beten, die auf die Arbeit sind oder meine Nachbarn oder Bekannten sind, die Jesus noch nicht glauben? Also Jesus, rette sie. Und dann weiß ich nicht mehr. So, hier sind 5 Punkte mit Bibelstellen, die biblische Gründe geben oder Bibelstellen, die dir geben, die du beten kannst für Leute, die dann Jesus noch nicht kennen. Und einfach regelmäßig auf die hintere Seite kannst du die Namen aufschreiben, die du gerne für betest. Und dann einfach mal in deiner Bibel habe oder auf die Kühlschrank stellen oder was auch immer, wo du das regelmäßig siehst und dann bete für sie. Ich bete, dass Alex gerettet wird und die Wahrheit in Jesus Christus erkennt. Ich bete, Gott, nimm sein steinernes Herzen weg und gib ihm ein weiches, offenes, neues Herz, dass du deinen neuen Geist ihm schenkst und so weiter und so weiter. Also nimm die gerne mit und es braucht nicht viel Zeit, aber das ist sein Wort. Und wir beten sein Wort in Einheit mit ihm und setzen es dann frei. Gebet ist, hat ein Kirchenvater gesagt, durch Gebet lernt man erst recht zu sehen. Also beten ist, öffnet unsere geistlichen Augen, dass wir sehen von Gottes Perspektive. Drittes, Menschen wahrnehmen. Oft gehen wir vorbei, oh, da ist jemand, okay, aber ich bin beschäftigt mit meinem Plan, ich bin beschäftigt mit meiner Agenda. Wie ist es, wenn wir einfach kurz stoppen, wie Petrus und Johannes damals, kurz stoppen, innehalten und den Mensch wirklich anschauen? Und wir nehmen den wahr. Und sagen, Gott, wie siehst du diese Frau? Wie siehst du diesen Mann? Und einfach schauen wir, was passiert. Und auch wenn das Einzige ist, die sind toll und ich liebe sie, füllt dein Herz, dann das ist es. Und dann hast du Menschen wahrgenommen und gesehen. Und je mehr das passiert, dann mehr fließt auch was. Und dann Gott gibt vielleicht Impulse. oder Eindrücke oder sagt, die sind traurig und ich möchte diese Person trösten. Dann sei aktiv, gehorsam. Na, sei gehorsam und gehorche dazu. Hey, du kennst mich nicht, aber ich möchte gerne einfach mal sagen, ich habe dich gesehen und ich spürte, dass da ein Trauer war. Und ich bin Christ, ich glaube an Gott und er hat gespürt, wie er dich trösten möchte. Ich möchte dir das einfach zusprechen. Glaubst du auch an Gott? Ist das für dich okay? Und da kommt man so schnell in ein Gespräch. Oder folge einfach mal diese Impulse. Kann sein, dass du völlig falsch hast. Kann sein, dass du ein bisschen peinlich fühlst. Okay, ich bin bereit, ein bisschen zu leiden für Christi. Oder? Oder hilf mir dazu, Gott. Na? Aber sei so. Die Angst nicht alleine überwinden. Und da komme ich hier zum Schluss. Da gibt es ein kleines Video. Aber wir müssen nicht alleine alles hier neu lernen und so machen, sondern es gibt eine aus mehreren Gemeinden eine Aktion, eine Initiative, die heißt City Outreach. Die geschieht regelmäßig, wo wir wollen, dass Christen und nicht die Evangelisten und die Pastoren alleine, sondern wirklich alle sehr gerne zusammenkommen mit ganz leichten, einfachen Mitteln und Wege, dass wir einfach die Gemeinde sind, zusammen vor Ort auf die Straße und Jesus bekannt machen. Wir haben das in der Sommerzeit gemacht am Kesselbrink mit viel Kinderspiel und sowas. Ganz leicht ins Gespräch kommen, auch mit Lobpreis. Wir werden auch in Winterzeiten viel mehr so einfach mal durch die Gegend beten und dann vielleicht einige ansprechen. Aber man muss dieses nicht alleine machen. Komm mal zu zweit, selbst die Jünger gingen zu zweit raus und die haben dann gemeinsam überwunden, gemeinsam das gelernt. Wir haben eine minütige Kurzvideo. Und da gehe ich von der Bühne runter, ich bin dann fertig. Einfach mal so kurz zu sehen, was es ist, was es da macht. Aber der nächste Termin ist tatsächlich im September, ein paar Wochen, am 24., das ist ein Samstag. Und da treffen wir um 15 Uhr am Kesselbrink, neben diese grüne Würfel nennt man das, dieses Restaurant da mit den vielen grünen Seiten. Und ich lade euch alle herzlich dazu ein. Wir werden weiter mit Kinderspielen und Verschiedenes machen. Wir hoffen, dass das Wetter noch ein bisschen hält. Und wenn nicht, dann schauen wir, was wir da machen. Wir sind flexibel. Aber es ist ganz leicht und komm, wir machen das gemeinsam zusammen. Und ihr werdet mal merken, wie leicht es ist, tatsächlich ein Zeugen Jesus zu sein, wenn man einfach erfüllt ist und das lebt. Und es fließt ganz natürlich. Es muss nur kein hartes Programm sein. Okay? So, Video spielt ab. Dankeschön für den Privileg, hier zu sein. Hab euch alle lieb und Gott segne euch.